ARD. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Julia Lihari-Kasen. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Sie hat indische Wurzeln und Niharika ist ihr zweiter Vorname. In Kiel wurde die sympathische Fernsehfrau geboren und lebt nun schon lange in Hamburg. Was sie am Norden mag, erzählt sie in unserem Podcast, der auch in der ARD Audiothek abrufbar ist. Julia Lihari-Kasen moderiert die Tagesthemen, spricht die Tagesschau und sie ist auch im Hamburg-Journal mit von der Partie. Eine vielseitige Journalistin, die, wenn es so richtig stressig wird, ganz ruhig bleiben kann. Wie ein Tag bei der Tagesschau aussieht, wie wichtig es ist, seriös zu berichten und ob sie privat die unschönen Nachrichten dieser Welt abschalten kann, das wird sie uns erzählen. Wie gern reist sie nach Indien, in das Land, aus dem ihr Vater kommt? Kocht sie indische Gerichte und wie sieht ein Tag aus, den sie nur für sich hat? Lernen Sie Julia Lihari-Kasen näher kennen, jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Sie sind Sprecherin, Fernsehmoderatorin, aber eigentlich wollten Sie mal Lehrerin werden.
Das stimmt. Ich habe auf höheres Lehramt studiert und auch mein erstes Staatsexamen gemacht. Und kurz bevor ich dann, ich hatte schon einen Referendariatsplatz, habe ich nochmal einen kleinen Ausflug zum Fernsehen gemacht, denn mich hat schon immer Filmemachen interessiert. Ja, und dann habe ich gedacht, das Handwerk des Filmemachens würde ich doch gerne nochmal lernen. Außerdem waren meine beiden Kinder damals klein und das war mit dem Referendariat neben dem Studium, was ich ja nun schon hinter mir hatte, ohnehin schon alles eine Herausforderung. Also habe ich gedacht, ich mache nochmal einen Ausflug in ein anderes Fach. Ja, und habe dann beim NDR Fernsehen gelernt, wie man Filmbeiträge macht. Fand das total spannend, hatte nie vor, da zu bleiben. Ja, und jetzt bin ich da schon seit über 20 Jahren.
Wahnsinn. Und der NDR ist sozusagen der Heimatsender für Sie. Sie leben ja auch in Hamburg. Hatten also damals eine komplette Neuorientierung gewagt und ich glaube, das haben Sie auch nicht bereut.
Das habe ich nicht bereut. Ich habe tatsächlich aber schon meine Examensarbeit. Ich habe damals Anglistik und Romanistik studiert und Erziehungswissenschaften. Und meine Examensarbeit in Anglistik oder Amerikanistik gehörte auch dazu, war eine Filmanalyse schon gewesen. Also man konnte sich in der Literaturwissenschaft auch schon damals für den Film entscheiden. Und da hatte ich Blut geleckt. Da habe ich Sequenzprotokolle auch geschrieben. Das heißt, man beschrieb jedes einzelne Bild eines Films, guckte auf die Ikonografie, also die Bildsprache. Und das konnte ich nun alles schon theoretisch und hatte wahnsinnige Lust, das auch mal praktisch auszuprobieren.
Und nebenbei haben Sie sich auch noch ein bisschen Geld als Model verdient.
Ja, mein ganzes Studium habe ich mit Modeln finanziert, also immer parallel zum Studieren. Damals war es ja noch nicht so, dass es nach der Bologna-Reform kam, dass erst, dass man Bachelor und Master machte, also eine verschulte Reform des Studierens. Und damals war es so, man konnte eben auch länger studieren, musste sich aber eben selbst finanzieren, müssen viele heute natürlich immer noch. Und so habe ich mir mein Studium durch Modeljobs finanziert, genau.
Ich finde, das könnten Sie heute auch noch machen.
Das wäre jetzt ein bisschen viel.
Ja, das sollte ein kleines Kompliment sein.
Dankeschön, vielen Dank.
Seit März sind Sie die offizielle Vertretung für Aline Abboud in den ARD-Tagesthemen, haben das zwar auch vorher schon gemacht, aber nun sind Sie eben die feste Vertretung, solange sie in der Babypause ist. Die Tagesthemen sind sicher nochmal eine ganz schöne Herausforderung, so im Vergleich zur Tagesschau.
Ja, es ist vollkommen anders, denn bei der Tagesschau, also das ist auch eine große Herausforderung für mich gewesen am Anfang, dieses korrekte Sprechen und eben möglichst fehlerfrei. Aber bei den Tagesthemen schreiben wir unsere Texte selbst, anders als bei der Tagesschau. Und das ist eine völlig andere Herausforderung, auch wenn es um Interviews geht mit Politikerinnen und Politikern, aber auch den eigenen Zugang zu den Themen des Tages und der Welt zu finden, das ist durchaus herausfordernd, macht aber auch totalen Spaß.
Der Unterschied zur Tagesschau ist ja schon gravierend. Sie sagten es gerade, denn bei der Tagesschau sind Sie Sprecherin und bei den Tagesthemen Moderatorin.
Ganz genau.
Wie sieht denn so ein Tag aus, wenn Sie abends die Tagesthemen haben?
Also die erste Konferenz ist gegen Mittag, 11:30, 11:45. Und da sollte man schon im Stoff sein. Also Zeitung gelesen haben. Ich höre morgens schon direkt beim Duschen das erste Mal die Infowellen der Radiosender. Dann habe ich das Gefühl, dass es so langsam mit dem Wasser in mich hineinfließt. Also die ersten Infos des Tages. Dann guckt man natürlich online alle Zeitungen, die Schlagzeilen durch. Was ist heute Thema? Was könnte besprochen werden? Allerdings ist für die Themenfindung die Redaktion verantwortlich. Nur ist es natürlich schön, wenn man in der ersten Konferenz schon ein bisschen weiß, was im Moment los ist, damit man eben gemeinsam drüber sprechen kann. Ja, nach der Konferenz, die dauert in etwa so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, da hat man schon mal geguckt, was es alles gibt. Auch bei uns ist es ja so, wir brauchen Filmbeiträge, anders als im Radio, für die Themen des Tages. Also wir müssen gucken, wo sind Reporterinnen und Reporter, was können unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten leisten, und das ist gerade in großen Lagen wie im Nahostkrieg oder in der Ukraine oft eine Schwierigkeit. Wer kann dann für uns ein Stück produzieren? Dann geht es darum, wen würden wir als Interviewpartnerin, Partner uns wünschen. Gerade in der Bundespolitik dauert es manchmal etwas länger, bis man da eine Antwort bekommt, ob der oder die Angefragte Zeit hat. Ja, und dann kommt es manchmal ganz plötzlich, dann heißt es, ja, ginge, aber jetzt gerne in 1,5 oder 2 Stunden, und man muss sich auf so ein Gespräch natürlich auch gründlich vorbereiten. Also das ist schon dann eine kleine zeitliche Herausforderung manchmal. Genau, und dann gibt es nachmittags nochmal die nächste Konferenz gegen 16 Uhr. Da schaut man dann, was von dem, was wir uns überlegt hatten, ist tatsächlich realisierbar. Wie geht es jetzt weiter? Vielleicht steht dann schon eine Interviewaufzeichnung, oft meistens so gegen 17, 18, 19, manchmal auch 20 Uhr an. Oder wenn der oder diejenige nicht live können, natürlich ist uns ein Live-Gespräch immer am liebsten. Ja, und dann geht es ans Moderationen schreiben. Das mache ich selbst, aber ich habe da netterweise einen Kollegen oder eine Kollegin, je nachdem, die unterstützen, die auch mit recherchieren, manchmal auch Vorschläge machen, mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten telefonieren, wenn ich das selber gerade nicht schaffe. Ja, und dann entsteht so im Laufe des Tages, gemeinsam auch mit der Grafik, die Bildauswahl ist unheimlich wichtig. Wir haben ja riesige Hintergrundbilder. Und das ist natürlich wichtig, dass das dazu passt. Und die Redaktion ist ständig auch dabei, nochmal zu aktualisieren. Oder im Laufe des Tages taucht plötzlich ein anderes Thema auf oder ein wichtiges Ereignis, was wir abbilden müssen. Also da ist manchmal viel Bewegung drin an so einem Tag. Ja, und dann gehe ich in die Maske. Irgendwann gegen 20 Uhr meistens, manchmal, wenn eben ein Interview ist davor. Und meistens ist unsere Sendung ja um 22.15 Uhr und dann ab 21:45 sind meistens die Proben. Das heißt, dass man ins Studio geht und die Regiemannschaft, das Regie-Team einmal schaut, ob alles so passt mit den Positionen. Wir haben ja automatisierte Kameras im Studio, also wir sind da nicht ganz alleine. Da muss man auch gucken, die müssen ihre Positionen finden. Das muss abgespeichert werden von der Regie. Also da sind ganz, ganz viele Gewerke, die dran mitarbeiten, dass dann am Ende eine schöne Sendung entsteht.
Puh.
Genau. Und manchmal ist man dann erst um Mitternacht raus nach der Nachbesprechung, manchmal ist auch früher.
Ich sagte schon, Sie haben indische Wurzeln. Erzählen Sie uns was drüber.
Ja, mein Vater ist in Kalkutta geboren worden, also in Indien, in Westbengalen. Und ist in den Mitte der 60er Jahre nach Deutschland gekommen. Aber ich hatte auch eine indische Oma. Oma Shanti hieß sie. Shanti heißt Frieden, habe ich mich immer sehr drüber gefreut über diesen Namen. Leider lebt sie nicht mehr. Und ich war selber mehrfach in Indien, auch gerade eben in Kalkutta, weil da auch meine Cousinen immer noch leben. Aber ja, das waren schon, als ich Kind war, besondere Wurzeln. Ich war, glaube ich, damals am Anfang das einzige Kind mit ausländischen Wurzeln. Also meine Mama ist Deutsche und mein Papa eben aus Indien. Und das war damals was sehr Besonderes.
Und Ihr zweiter Vorname, Niharika, hat auch eine ganz schöne Bedeutung, habe ich gelesen.
Ja, mein Vater hat immer gesagt, es hieße Sternengefunkel. Meine Mutter hat sich den ersten Namen, nämlich Julia, und mein Vater den zweiten, Niharika, ausgesucht. Jetzt habe ich aber manchmal schon gelesen, es heißt auch Sternennebel kann es heißen. Also egal ob es funkelt oder nebelt, irgendwas mit Sternen ist
also
da drin.
Julia Sternenfunkel Sen.
So könnte man es auch sagen.
Sie haben also indische Wurzeln, sind aber in Kiel geboren, leben seit vielen Jahren in Hamburg. Was lieben Sie an Hamburg und am Norden?
Das ist so schwer zu sagen, wenn man irgendwo schon so lange lebt, was man liebt, weil es einen so natürlich umgibt. Ich liebe tatsächlich das Wasser unheimlich, die Weite, unseren Fluss, die Elbe. Und auf der und an der fühle ich mich wahnsinnig zu Hause. Und geboren bin ich in Kiel, da ist ja die Ostsee. Und wir waren, als ich Kind war, unheimlich oft an den Ostseestränden. Und deswegen, überall wo Wasser ist, fühle ich mich wohl. Mhm. Ja, und in Hamburg ist es für mich auch die Weite so ein bisschen des Denkens. Also ich habe das Gefühl, wir sind eine sehr liberale Stadt, Stadtgesellschaft, sehr offen und sehr vielfältig. Ja, und das gefällt mir. Und sehr grün.
Indische Wurzeln heißt, wie oft sind Sie in Indien?
Also das erste Mal in Indien war ich tatsächlich erst mit 20 Jahren. Mhm. Weil früher war Fliegen ja unfassbar teuer und das konnten wir uns nicht leisten. Mein Vater ist alle 2-3 Jahre nach Hause geflogen zu seiner Mutter, aber wir sind tatsächlich erst, meine Schwester und ich und auch meine Tochter, die damals gerade geboren war, erst als ich 20 war, nach Indien gefahren. Dann waren wir viele, viele Jahre nicht dort, weil es war überwältigend schön, aber auch wahnsinnig anstrengend. So viele Menschen, ich hatte mir das so konkret nicht vorgestellt. Auch die sichtbare Armut damals, das hat mich schon schwer geschockt. Aber wenn man eine Weile da ist und auch durch die Familie, relativiert sich vieles und man sieht auch Nuancen und die Dinge hinter dem, was auf den ersten Blick vielleicht erstmal sehr, sehr fremd erscheint. Und ich war dann 2003 mit meinem Vater da auf einem Filmfestival in Indien. Ich wollte nämlich ich war da schon lange beim NDR und wollte eine Doku drehen über die indische Filmkultur. Da gibt es ja die großen Bollywood-Filme, aber auch so ein bisschen kleinere Arthouse-Filme. Und darüber wollte ich eine Doku machen und dann ist mein Vater mit mir zum Filmfest in Kalkutta gefahren. Und seitdem fahre ich alle 2 Jahre.
Wie gern sind Sie heute dort?
Wahnsinnig gern. Ich komme am Flughafen an und es riecht nach zu Hause, es klingt nach zu Hause und es schmeckt nach zu Hause, weil mein Vater wahnsinnig gerne kocht und gekocht hat und gesungen schon, als ich Kind war. Deswegen fühle ich mich da ja mit allen Sinnen dann zu Hause.
Und dennoch mit dieser weiten Entfernung kann ja auch der Kontrast zu uns kaum größer sein. Ja, also wenn man Indien und Deutschland miteinander vergleicht, das sind ja Welten.
Absolut, absolute Welten. Allein die Anzahl der Menschen, die einen umgeben, egal wo man sich befindet. Es ist sehr eng und drängelig dort, aber es ist auch sehr lebendig. Meine indische Großmutter, die war in den 80er Jahren in Deutschland, ein einziges Mal. Die war hier sehr erstaunt, war in Hamburg und wir sind mit ihr durch die Gegend gefahren und sie sah die Busse und hat gesagt, warum hier gar nichts los ist auf den Straßen und warum keine Menschen an den Bussen hängen würden. Weil da ist es so, man springt quasi auf den Bus, hält sich an so einer Stange fest und man hängt manchmal auch so ein bisschen raus. Und sie fand das alles sehr erstaunlich, aber fand es auch sehr langweilig. Es war, ich glaube, es war April, Mai, es war ziemlich kühl und sie saß viel am Fenster. Und draußen passierte einfach nichts. Also was passiert in Deutschland auf einer Straße, wenn man nicht mitten in der Innenstadt an der Fußgängerzone wohnt? Das war sehr enttäuschend für sie. Und so kann man sagen, der Kontrast ist riesig, kann aber eben auch sehr belebend sein, dieses völlig andere.
Die meisten dürfen Sie inzwischen von der Tagesschau kennen. In der Redaktion sind Sie seit 2018. Seit 2021 dürfen Sie die 20 Uhr Tagesschau auch lesen. Ist das so die Kirsche auf der Sahne, wenn man 20 Uhr dran darf?
Ja, ich glaube, das denken viele so. Also ich war in dem Moment, als ich gefragt wurde, sehr erstaunt. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe zwar vorher auch schon mal die Tagesschau-Ausgaben gelesen. Ich war bei Tagesschau 24, da habe ich 2018 angefangen. Da liest man zwar auch die Nachrichten, aber es gibt eben auch viele Korrespondenten, Gespräche. Es ist moderativer. Und dass mich diese Frage ereilt, damit hatte ich nicht sofort gerechnet. Aber ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Es ist eine Riesenehre und es ist das Hochamt in der Tagesschau. Also insofern wahrscheinlich schon die Kirsche.
Wie gern oder wie gut erinnern Sie sich ans erste Mal 20 Uhr Tagesschau?
Ich erinnere mich daran sehr, sehr gut, okay. Denn es war eine große Herausforderung. Ich hatte eine Woche vorher ganz plötzlich einen sehr entzündeten Weisheitszahn. Und dieser Weisheitszahn ist mir dann genau eine Woche vor der ersten 20 Uhr entfernt worden. War ein größerer Eingriff und am Morgen Der ersten 20 Uhr wurden dann noch die Fäden gezogen. Die Schwellung war schon leicht zurückgegangen. Aber ich hatte durchaus ein paar Bedenken, ob das alles so gut gehen würde. Aber es hat dann alles gut geklappt. Ich war natürlich mega nervös, ist ja klar. Aber vielleicht war es auch ganz gut, dass ich irgendwie eine physische Herausforderung hatte, sodass mich das Psychische nicht ganz so doll umgehauen hat.
Bei der Tagesschau gab es ja in den letzten Jahren auch einige Veränderungen. Sie sind jetzt im Ganzen zu sehen. Sie bewegen sich innerhalb der Sendung. Sie sprechen mit Korrespondentinnen und Korrespondenten, was ja früher nicht so oft der Fall war. Wie schwierig waren diese Veränderungen? Ich meine, wenn Sie bei Tagesschau 24 waren, vielleicht nicht so für Sie.
Für mich war das keine große Veränderung tatsächlich. Ich habe auch lange das parallel zur Tagesschau 24 das ARD-Nachtmagazin moderiert. Das ist im Prinzip die kleine Schwester der Tagesthemen. Und da habe ich auch in dem Studio schon moderiert und mich bewegt. Also insofern, das ist für mich keine so große Herausforderung, stillzustehen und eher statisch oder still die Nachrichten zu präsentieren, finde ich wesentlich schwieriger, als wenn ich mich ein bisschen bewegen darf. Mhm. Das entspricht mir mehr.
Früher hat man ja sogar gesessen, glaube ich, bei der Tagesschau, ne?
Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Das war lange vor meiner Zeit. Ich glaube, irgendwann wurde gesagt, es sei für die Atmung besser, man würde stehen. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Also ich kann mir das sitzend gar nicht vorstellen.
Mhm. Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, dass Sie Koffein sehr mögen, also gern einen Espresso oder auch mehrere trinken über den Tag.
Genau, es ist einfach so, ich habe einen wahnsinnig niedrigen Blutdruck, sehr niedrigen Blutdruck und komme morgens sehr schwer in die Gänge. Und deswegen brauche ich eigentlich schon relativ früh, ich arbeite mich da langsam heran, ich versuche es erstmal mit einem schwarzen Tee, aber dann muss es schon so innerhalb der nächsten Stunde gerne ein Espresso kommen. Mhm. Und an Tagen, an denen ich viel zu tun habe, da können es auch mal 2, 3 oder 4 im schlimmsten Fall 5 Espressi werden.
So ein Sonntagsfrühstück, wie sieht das bei Ihnen aus?
Also ohne Kaffee geht es nicht, um beim Thema zu bleiben. Ein Sonntagsfrühstück bei mir, wenn ich Zeit habe, gerne spät. Also vor 11 brauchen wir gar nicht anfangen mit dem Frühstück. Also ich bin tatsächlich eine Langschläferin. Und wenn ich kann, dann vielleicht auch mit leckerem Brot, am liebsten selbst gebacken. Das mache ich manchmal, so Körnerbrot, aber Brötchen sind auch wunderbar. Und gerne sehr viele verschiedene Käsesorten. Er darf auch gerne fließen über den halben Tisch. Weichkäse, französischer oder Bergkäse. Manchmal ist es aber auch einfach nur die Joghurt mit Müsli-Variante. Aber der Kaffee ist wichtig.
Helgo e.V., das ist ein Verein, den Sie in Indien auch unterstützen. Worum geht's dabei?
Also Helgo Meyer-Hamme, das ist der Name eines Hamburger Arztes. Der war vor über 20 Jahren in Indien und es gibt ja viele deutsche Ärztinnen und Ärzte, die sich auch in schwierigeren Ländern, was die Gesundheitsversorgung angeht, engagieren. Und der hatte da viel mit Kindern zu tun, die ihm aufgefallen sind, dadurch, dass sie schwere Rückenschäden hatten. Und er hat sich gefragt, wie kann das sein? Und hat dann festgestellt, dass all diese Kinder schwere körperliche Arbeit gemacht haben. Das ist am Rande von Kalkutta in Howrah, in den Müllbergen dort, hat er diese Kinder damals behandelt und hat sich gedacht, das kann doch nicht sein. Warum müssen diese Kinder arbeiten und können nicht zur Schule gehen? Daraufhin hat er seinen Verein gegründet, Helgo e.V., und ist seitdem mit Schulprojekten, es fing an wirklich in den Müllbergen. Also das sind Kinder, die schwere Metalldinge und andere Dinge aus dem Müll gesucht haben. Und die Kinder müssten halt arbeiten und müssen zum Teil noch, um ihre Familie und ihre Eltern zu ernähren. Und er hatte die Idee, dass man die Ausfälle, die Verdienstausfälle für die Eltern kompensiert mit Nahrungsmitteln, die dann zur Verfügung gestellt wurden, damit die Kinder zur Schule gehen können. Und inzwischen ist der Verein riesengroß geworden. Die haben unterschiedliche Standorte und zum Teil auch Hostels, also wo die Kinder dann auch bleiben können. Ganz, ganz tolle Lehrkräfte. Einige Kinder, ich war gerade letztes Jahr in Kalkutta und bin mit einem der ehemaligen Kinderarbeiter in ein Slum gefahren. Und der hat mir erzählt, was das alles für ihn bedeutet hat. Der geht jetzt aufs College, der kann Dinge machen, die sind unglaublich. Und mit dem, was er jetzt verdient, eben seine Familie weiter unterstützen. Und es ist ein herausragendes Projekt, wo ich nur sagen kann, ich ziehe den Hut davor, wie das all die Jahre gelaufen ist. Das ist eine große Herausforderung, das gerade, wenn es so weit weg ist, alles auch zu organisieren. Es gibt da andere Deutsche, die jetzt auch den Verein leiten, die oft vor Ort sind. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer aus Indien, die mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Und ganz, ganz tolle Erfolge haben.
Sie hatten am 28. April Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Sind Sie jemand, der Geburtstage groß feiert?
Oh, meinen 50. habe ich groß gefeiert, allerdings auch zu Hause. Also ich bin nicht so ich buche ein großes Restaurant und die Leute sollen Reden halten Typ, sondern ich mache es gerne spontan. Es können auch gerne mehr Menschen kommen, aber ich lade immer gerne zu so studentischen Partys ein. Also da gibt es dann was zu trinken, einen großen Topf mit Chili Con oder auch Sinnkerne, je nachdem, wie man es mag. Oder einfach, ich mag es gerne improvisiert und ungezwungen, weil ich finde, dann entstehen die besten Gespräche der Gäste untereinander. Und es muss dringend getanzt werden. Am Ende muss die Musik aufgedreht werden. Und ja, das liebe ich.
Wir dürfen sagen, der 50. ist schon ein bisschen her.
Ist schon ein paar Tage her.
Sie sind 57 geworden. Großes Kompliment. Was machen Sie, um so gut auszusehen?
Oh, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich diese Lorbeeren zurückgeben soll. Ich glaube, das sind einfach die indischen Gene, um ehrlich zu sein.
Okay.
Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen das und ich glaube, vielleicht ist es eine positive Lebenseinstellung. Ich denke immer, es wird schon alles gut gehen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann mache ich was anderes.
Wie gut können Sie mit diesen Kriegen und Krisen umgehen? Sie haben ja in der Tagesschau oder auch in den Tagesthemen schon eine Menge Nachrichten, die nicht so schön sind.
Das stimmt. Aber nach all diesen Jahren lernt man ein bisschen eine professionelle Distanz gerade zu den Themen zu haben. Also tatsächlich, als der Ukraine-Krieg ausbrach oder auch die anderen schlimmen Ereignisse, die natürlich am Anfang berühren sie einen sehr. Aber oft sind es ja Weiterentwicklungen von Konflikten oder schwierigen Themen. Und solange sie nicht im direkten persönlichen Umfeld passieren, ich glaube, dann ist es wesentlich schwieriger, wenn auch Menschen betroffen sind, die man persönlich kennt. Solange es doch ein Stück weit entfernt ist, kann man damit professionell umgehen. Und das ist ja auch wichtig, denn es gab auch schon Momente, wo ich im Studio stand und dachte, gleich fließen bei mir die Tränen, aber man muss dann sich eben wieder daran erinnern, wir sind quasi wie ein Medium, ja, wir sind Berichterstatterin und Erstatter und dürfen uns nicht so sehr in die Sache emotional hineinbegeben, dass wir nicht mehr gut drüber berichten können und das ist nicht immer einfach, auf jeden Fall ist es auch schwierig, aber zum Glück gibt es ja auch Sendungen, wo ich so einen leichten Ausgleich habe, wenn es zum Beispiel um die britischen Royals geht, wo ich ja auch viele große Sendungen
sprechen wir noch drüber, ja.
moderiert habe. Also manchmal sucht man sich dann einfach einen Ausgleich, und aber es ist trotzdem natürlich, es ist thematisch belastend, das geht ja allen Journalistinnen und Journalisten so, Ihnen ja wahrscheinlich auch, ja. Das gehört einfach dazu, genau wie Ärztinnen und Ärzte im OP stehen und auch nicht bei jedem Patienten jetzt darüber nachdenken dürfen, was im schlimmsten Fall passieren kann.
Schalten Sie privat dann auch mal ab, wenn es um solche Meldungen geht, also bewusst mal keine Nachrichten?
Also ich bin nicht anders als vielleicht andere, ich bin kein Nachrichten-Junkie. Ich muss nicht jeden Tag die Nachrichten konsumieren. Andererseits, ich tue das natürlich, dass ich zumindest einmal am Tag, auch wenn ich keinen Dienst habe, drauf schaue, damit es einen nicht 3 Tage später dann ereilt, dass man gar nichts mitbekommen hat. Aber ich nehme das dann dosiert zu mir, wenn ich frei habe.
Sie müssen ja auch innerhalb einer solchen Sendung auf Aktuelles reagieren können. Da kann ja auch während der Sendung noch irgendwas passieren, eine neue Meldung reinkommen. Wie gehen Sie so damit um?
Naja, eine kleine Herausforderung ist es natürlich schon, gerade in der Tagesschau, wenn dann, es kommt nicht oft vor, aber es kommt durchaus vor, dass irgendetwas noch geschieht während der Sendung oder kurz vor der Sendung, wo wir noch nicht wussten, ob wir überhaupt Bilder dazu haben oder ob wir das melden werden, ob wir noch Platz haben in der Sendung, denn wir sind ja da sekundengenau getaktet. Ja, und wenn man dann aufs Ohr bekommt, übrigens, da ist noch eine neue 17 dazu gekommen, also die 17 ist dann eine Studioposition, also eine Ablaufposition, und dann schaut man da rein und dann sind da lauter unbekannte Namen drin. Dann geht mein Puls durchaus schon mal kurz hoch, aber wir haben ja die wunderbare Aussprachedatenbank in unserem Computer im Studio, aber leider können wir die im Studio nicht hören. Wir können dann die Lautsprache sehen, also die Lautschrift. Ja, und manchmal gibt es eben auch Namen, die da gar nicht drin vorkommen. Dann muss man irgendwie versuchen, das so hinzubekommen, ja, wie man denkt, wie das möglicherweise ausgesprochen wird.
Aber man sagt über Sie, so etwas oder auch Zeitdruck bringt Sie erst recht auf Betriebstemperatur.
Also ich glaube, ich kann mit Stress ganz gut umgehen. Das glaube ich schon.
Sie sind seit, Sie haben es schon gesagt, über 20 Jahren beim NDR tätig und machen auch das Hamburg-Journal. Für alle hier in Sachsen, was ist das für eine Sendung?
Das Hamburg-Journal, das ist unser Regionalmagazin. Das berichtet jeden Tag, also wirklich fast 365 Tage im Jahr, über das, was in der Stadt passiert in Hamburg. Also über politische Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, aber auch all die bunten und schönen Seiten, Soziales, Kultur, Wirtschaft, Politik, alles, was man sich so vorstellen kann. Und das jeden Abend um 19:30 und ich bin jetzt schon seit 2010, ja, das sind jetzt schon 14 Jahre, jeweils 14 Tage im Monat im Studio und moderiere die Sendung. Habe auch viele Gäste, die vorbeischauen, eingeladen werden. Es ist ein ganz spannendes Magazin, wie ich finde.
Sie leben nun in Hamburg. Sie haben gesagt, Sie sind gerne im Norden. Sie fahren nach Indien. Und sonst, es ist Mai, die Reisezeit beginnt. Der Sommer ist nicht mehr so weit. Wo machen Sie gern Urlaub?
Ja, ich bin gar nicht so der Langurlaubsmensch. Ich fahre gerne aufs Land. Ich habe ein kleines Ferienhäuschen auf dem Land, wo ich am Wochenende gerne hinfahre. Und dann ist mir ganz wichtig, die Natur. Durch den Wald laufen, durch die Felder laufen. Ich habe ein kleines Kanu, mit dem man dann mal einen Fluss entlang fährt und einfach nur für ein paar Tage abschalten. Spazieren gehen, dabei erhole ich mich am besten.
Ungeplantes ist Ihnen sehr willkommen, hat meine Kollegin Bettina Tietjen über Sie gesagt. Heißt, spontan sein können Sie gut.
Ich liebe spontan sein. Und ich glaube, es ist für andere Leute nicht immer einfach in meinem Umfeld, weil ich sehr gerne ganz spontan Pläne, die eigentlich schon geplant sind, umwerfe und sage, Mensch, da ist doch noch eine viel tollere Idee, die mir jetzt gerade kommt, eine schöne Option, lass uns doch das machen. Und es gibt Freundinnen und Freunde, die sagen, super, machen wir sofort mit. Und es gibt welche, die sagen, ach nee, jetzt hatten wir das doch gerade erst geplant, wieso musst du das jetzt wieder umwerfen? Also ich mag es einfach, wenn spontane Dinge passieren. Und ja, das finde ich irgendwie spannender, als wenn alles so nach Plan läuft.
Mit Bettina Tietjen haben Sie ja vor kurzem auch die NDR-Talkshow moderiert. Jetzt ja unter dem Motto Bettina und Friends. Wie war das?
Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ja. Wir haben noch nie miteinander, also wir kennen uns seit Jahren, sitzen auch jeden dritten Tag nebeneinander in der Maske. Sie für ihre Sendung, ich für meine. Und wir sind immer am Reden und das ist total lustig. Aber dass wir gemeinsam eine Sendung moderieren, das gab es noch nie. Und das war natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung, weil ich dachte, ist das denn, funktionieren wir miteinander so, wie wenn wir uns einfach nur so treffen? Und es hat super funktioniert. Also wir waren danach jedenfalls beide sehr glücklich. Ja, weil wir uns eigentlich nur angucken mussten und man wusste, wo es jetzt mit dem anderen hingeht.
Wenn Sie so einen Tag mal nur für sich haben, was machen Sie dann gern?
Ja, erstmal ausschlafen. Dann gehe ich sehr, sehr gerne spazieren erstmal und dabei höre ich tatsächlich Podcasts. Vielleicht auch bald diesen und höre dann ganz viele Dinge und bin im Gespräch, treffe Freundinnen und Freunde und entspanne mich einfach. Ja, das ist, also ich bin nicht jemand, der dann ganz groß ein bestimmtes Hobby verfolgt. Ich bin sehr neugierig und habe tatsächlich, ehrlich gesagt, relativ wenig Freizeit. Es gibt nicht viele freie Tage. Ja, und da lasse ich mich dann aber auch gerne treiben.
Ich habe über Sie gelesen, dass Sie schon in Madrid und London gelebt haben.
Ja, da habe ich zeitweise gelebt während meines Studiums, denn ich habe ja, glaube ich, eben schon vorhin mal erzählt, ich habe Anglistik und Romanistik studiert, also Englisch und in meinem Fall Spanisch, denn ich wollte Englisch- und Spanischlehrerin werden und habe deshalb jeweils für meine, auch oft mussten wir eben Hausarbeiten im Studium machen und literaturwissenschaftliche Geschichten recherchieren und so war ich jeweils, also das war längere Zeit, ich würde sagen, es waren jeweils nur mehrere Monate, wir reden jetzt nicht über Jahre, genau, dort verbracht und habe auch in beiden Städten zwei gute Freundinnen, mit denen ich dann viel Zeit verbracht habe und mit denen auch ja, ins Alltagsleben eingetaucht bin, was mich total fasziniert hat.
Sie haben als Moderatorin die Beisetzung der Queen und die Krönung von König Charles begleitet. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?
Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mich am Anfang auch selbst gewundert. Es war so, ich habe viele Jahre lang auch das NDR-Auslandsmagazin Weltbilder moderiert in der Auslandsredaktion des NDR. Und es ist in der ARD so, dass die Auslandsstudios bestimmten Sendern innerhalb der ARD zugehörig. Und London gehört eben auch zum Aufgabengebiet des NDR. Und es wurde jährlich viele, viele Jahre lang die Geburtstagsparade der Königin, damals eben noch die Queen, in der ARD im Ersten übertragen. Das hat jeweils Rolf Seelemann-Eggebert, den kennen viele bestimmt noch. Ich glaube, über 40 Mal hat er diese Parade kommentiert. Damals war ich eben in der Auslandsredaktion und ich wurde gefragt, ob ich das Ganze moderieren möchte, also mit Rolf Seelemann-Eggebert sprechen über das, was passiert. Und ich war am Anfang doch etwas erstaunt, wie ritualisiert das Ganze abläuft und jedes Mal wieder die spannende Frage, wer sitzt dieses Mal in den Kutschen aus dem Palast rollen? Ja, und dann haben wir die Strecke kommentiert, dann haben wir darüber gesprochen, wer ist diesmal alles dabei. Es waren viele aktive Regimenter, die dann aber eben unter diesen sehr historischen Uniformen steckten. Ja, und da habe ich eine Menge gelernt und das haben wir seit 2009 habe ich das gemacht, also ist schon eine ganze Weile her. Dieses Jahr mache ich es übrigens wieder. Die nächste Trooping the Color Übertragung im Ersten wird am 15. Juni zu sehen sein, am Vormittag. Genau, falls jemand Lust hat, dabei zu sein. Dieses Mal mache ich es genau wie eben auch schon bei der Trauerfeier für die Queen und der Krönung an der Seite von Leontine von Schmettow. Die ist ja unsere ARD-Königshaus-Expertin, die immer dabei ist und die das ganze Wissen hat. Und ich frage sie wieder Löcher in den Bauch.
Das sind ja mitunter stundenlange Übertragungen, gerade die Beisetzung oder die Krönung von Charles. Da muss man ja als Berichterstatter oder Moderatorin wahnsinnig viel drüber wissen.
Ja, also ich habe auch in all den Jahren immer wieder versucht, ich sage das immer so ein bisschen salopp, mir jedes Mal vor diesem Großereignis wieder eine Menge auf die Platte zu laden, die innere Festplatte. Mhm. Ich kann ganz gut kurzfristig lernen, aber das war bei diesen beiden Ereignissen extrem schwierig. Denn anders als bei diesen Geburtstagsparaden, da ist alles sehr, sehr genau durchgeplant, ist das da natürlich auch, aber darüber hatten wir nicht so viele Kenntnisse. Denn das wurde vom Palast nicht alles en Detail veröffentlicht. Ja, und so habe ich immer versucht, mich soweit es geht darauf vorzubereiten. Ich war zum Beispiel vor der Krönung, bin ich nach London gefahren, bin die Strecken, die abgegangen werden sollten, auch vorher zu Fuß abgelaufen. Ich war in der Westminster Abbey, hat mir den Krönungsstuhl nochmal angeschaut, mir alle Winkel angeschaut, wo wird was stattfinden. Ich war dann in den Stellen, in denen die königlichen Kutschen aufbewahrt werden, habe sogar noch gesehen, wie die goldene Kutsche, mit der Camilla und Charles dann durch die Stadt gerollt sind, wie gerade noch die letzten Tupfer Blattgold drauf angebracht wurden. Ist ja eine sehr alte Kutsche gewesen. Ja, und habe mir ganz, ganz viel in London nochmal angeschaut, um ein bisschen sicherer zu sein. Denn es ist so, das wissen viele nicht, wir sitzen auch aus Kostengründen in Hamburg im Studio. Und wir übernehmen die Bilder, die die BBC weltweit sendet. Mhm. Das ist eben nicht einfach, weil wir sehen am Bildschirm, wo gerade der Wagen hinfährt oder was gerade in der Westminster Abbey passiert und müssen in dem Moment live kommentieren. Und das ist eine große Herausforderung, gerade wenn man sich jetzt in den Örtlichkeiten nicht auskennt.
Mhm. Genau. Deswegen. Deshalb war es gut, vorher nochmal da zu sein. Ne?
Absolut.
Also ich persönlich habe so mit Königshäusern nicht wirklich viel Ahnung. Man liest in bunten Zeitungen mal drüber. Aber ja, dass König Charles und auch Kate erkrankt sind, das machte ja zuletzt Schlagzeilen. Wie sehr verfolgen Sie all diese Dinge auch privat?
Also ich bin jetzt nicht die klassische Bunte und Gala-Leserin. Mhm. Wenn ich irgendwo so ein Blatt in die Hand bekomme, schaue ich schon interessiert rein. Ich habe es nicht abonniert und lese es nicht regelmäßig. Aber jetzt zum Beispiel eben vor der nächsten großen Übertragung gucke ich mir natürlich in der Presse alles genau an. Und zum Glück gibt es ja auch unsere Expertin Leontine von Schmettow, mit der ich dann lange drüber spreche. Und wir reden in der Redaktion drüber und wir haben auch engen Kontakt zu unserem Studio in London. Annette Dittert hat auch die letzten Male sehr, sehr genau alles von London aus verfolgt. Mit der habe ich mich auch vorher getroffen. Und alle Infos, die irgendwie aus dem Palast raussickern, das sind ja immer nicht so einfache, offene Kanäle, die versuchen wir natürlich irgendwie mitzubekommen. Und aber es ist nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag da sitze und irgendwelche Blättchen lese. Also ich bin auch keine, da gab es letztes Mal auch große Überraschung. Wir hatten noch ein anderes royales Ereignis in diesem Jahr schon. Das war die Abdankung von Königin Margrethe. in Dänemark. Die hat ja ganz kurzfristig angekündigt zum Jahreswechsel, dass sie abdanken wird und ihr Sohn Frederik eben den Thron übernimmt. Und das haben wir auch live übertragen. Und am Ende dieser Sendung habe ich dann gesagt, nur dass es klar ist, ich bin keine Monarchistin, also ich bin nicht, oder Royalistin, ich bin jetzt nicht dafür, dass wir in Deutschland wieder Royals haben, sondern ich bin für Demokratien und für nicht dafür, dass eigentlich eine Königin oder ein König das Staatsoberhaupt ist. Und da bekam ich eine empörte Zuschrift von einer Zuschauerin, die sagte, also wie können Sie denn über sowas berichten, wenn Sie keine Royalistin sind? Und ich bin eben Journalistin, mich interessiert das und ich finde auch gerade, es ist in vielen Königshäusern, gerade auch im britischen, ein wichtiges Zeugnis der Zeitgeschichte, wenn man sich auch auf die Veränderungen dieser Königshäuser schaut, also wenn man sich die Veränderungen anschaut. Ich finde es trotzdem wahnsinnig interessant. Es hat alles immer auch eine politische Komponente, auch wenn die britischen Royals und auch die anderen in Königshäuser in Europa natürlich per se keinen Einfluss auf die Politik haben, aber trotzdem sind sie eben auch in vielen Fällen Staatsoberhäupter und das finde ich schon interessant.
Sie haben vorhin gesagt, Sie schlafen gern aus, Sie sind eher die Nachteule, also diejenige, die spät nachts schlafen geht. Also Abendsendungen sind demnach schon Ihr Ding.
Abendsendungen sind total mein Ding. Ich habe kein Problem damit, auch um 1 oder 2 oder 2:30 ins Bett zu gehen, das ist kein Problem. Mhm. Nur das mit dem um 6 Uhr aufstehen ist nicht so meins.
Also die Tagesschau morgens,
Die habe ich ja auch oft. Also wir haben auch als Sprecherinnen und Sprecher, wir haben Schichtdienste. Wir haben Nachtschichten, wir haben Frühschichten. Und ich habe auch mehrmals im Monat das Morgenmagazin. Also das sind dann die Tagesschau-Ausgaben im ARD-Morgenmagazin. Und da ist die erste Sendung um 5.30 Uhr. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil da muss ich schon um 4 da sein. Das ist ja im Prinzip noch nachts, also noch meine Zeit.
Da gehen Sie gar nicht erst schlafen.
Nee, nein, doch. Da versuche ich tatsächlich vorzuschlafen. Also um 8 oder 9 ins Bett zu gehen. Das ist echt immer schwierig, weil ich dann nicht einschlafen kann.
Ja, vor allem im Sommer, ja, stelle ich mir das echt schwierig vor.
Ja, ich habe so eine Schlafbrille. Das ist schön dunkel.
Gut, okay. Wie aufgeregt sind Sie eigentlich noch so vor einer Tagesschau oder vor den Tagesthemen?
Ja, es ist, ehrlich gesagt, ist es Tagesform. Es gibt Tage, da denke ich, oh Mensch, heute ist wirklich nicht so easy. Und es gibt Tage, da denke ich, alles in Butter. Also vor der Tagesschau bin ich tendenziell noch ein Tick nervöser als vor den Tagesthemen, weil moderieren und sich bewegen dürfen, das Thema hatten wir auch schon, mir etwas mehr liegt. Mhm. Aber mit der Tagesschau inzwischen seit Januar 2021 bin ich ja jetzt dabei, ist es auch schon wesentlich vom Gefühl her routinierter als am Anfang. Also ich habe mich da schon so ein bisschen eingependelt.
Würden Sie sagen, trotz aller Widrigkeiten, Schichtdienste, ist es ein Traumjob?
Absoluter Traumjob. Okay. Also das macht so viel Spaß. Es ist jeden Tag was Neues. Ich könnte mir keinen schöneren Job vorstellen. Und vor allen Dingen, weil ich so viele unterschiedliche Sendungen habe, ist es so vielfältig. Ich lerne auch jeden Tag was. Und wer kann schon zur Arbeit gehen und sagen, ich habe heute wieder so viel gelernt. Ich liebe Lernen. Toll.
Lassen Sie uns mal übers Kochen sprechen. Kochen Sie auch wie Ihr Vater?
Also es ist tatsächlich so, mein Vater und ich wollten ein Kochbuch machen miteinander über die vielen schönen Rezepte, die er immer kocht. Wir haben das Projekt aber jetzt auch aus Zeitgründen ein wenig nach hinten geschoben, aber ich habe in Indien jetzt schon bei meinen Verwandten ganz, ganz viele Rezepte gesammelt. Und tatsächlich, jetzt am Wochenende bin ich mit meinem Vater wieder verabredet zum Kochen. Mhm. Ja.
Was mögen Sie aus der indischen Küche besonders?
Ich liebe alles, was mit Linsen zusammenhängt. Okay. Also das ist ja in Indien ganz viel Dal natürlich. Dal ist so eine Art Soße, die wird aus roten Linsen gekocht und die wird immer, ja, die ist immer eine Beilage zu Reis und anderen Gerichten. Und ich habe daraus so eine eigene Suppe entwickelt, die ich sehr gerne koche. Und tatsächlich, wenn ich viele Tage im Sender Dienst habe, dann koche ich mir am Anfang der Woche einen Riesentopf voll. Den nehme ich dann in Gläsern mit zur Arbeit und mache es mir da heiß und das macht satt und ist wahnsinnig lecker, wie ich finde. Mhm. Genau, und dann koche ich auch sehr gerne Blumenkohlgerichte. Kohlgerichte schmecken gerade mit den, die in Deutschland manchmal so ein bisschen fad sind. Gerade Blumenkohl kann ja auch manchmal so ein bisschen wässrig sein. kommt drauf an, wie man ihn zubereitet. Und mit vielen tollen Gewürzen ist es wirklich wahnsinnig lecker. Ja, sowas koche ich gerne. Mhm. Und ansonsten auch gerne Dinge aus dem Ofen, also Aufläufe, wenn es jetzt nicht indisch ist. Lasagne, vegetarische Variante, koche ich sehr, sehr gerne oder backe ich sehr gerne. Mhm. Außerdem backe ich auch sehr gerne alles, was süß ist, also was es an Kuchen gibt. Mag ich sehr gerne süße Dinge.
Wir müssen jetzt aufhören, sonst läuft uns noch das Wasser zusammen. Ja,
die Schlagsahne darf auch nicht fehlen.
Es gibt abschließend noch die Schnellantwortrunde für Julia Niharika-Sen. Geld gebe ich gern aus für?
Für alles, was sinnvoll, aber auch schön ist.
Meine Fernsehklamotten bekomme ich?
Die bekomme ich, wir haben eine Kostümabteilung und die gehen ein paar Mal im Jahr mit uns einkaufen. Da bekomme ich also von der tollen Michaela Vogt vom NDR, die unsere Kostümabteilung leitet.
Meine Lieblingsfarbe zurzeit beim Blazer?
Ach, meine Lieblingsfarbe ist leider immer so in diesem rot-lila-rosa Bereich. Da werden auch immer Scherze schon drüber gemacht von der Kostümabteilung, die immer sagt, ah ja, das ist deine Stange, das sehen wir schon hier wieder an den ganzen Farbschattierungen. Manchmal muss ich mich dann auch dem fügen, dass es nicht immer meine Lieblingsfarben sein können, weil sonst wäre das zu einseitig. Ja, blau mag ich auch, grün ist auch in Ordnung.
Im Fernsehen schaue ich privat am liebsten?
Am liebsten Nachrichtensendungen oder Talkrunden.
Vor einer Tagesschau brauche ich unbedingt?
3 Minuten für mich.
Wenn ich nachts nach dem Dienst heimkomme, gönne ich mir?
Gönne ich mir sehr viel Zeit im Bad, schaue dabei mir noch irgendwelche Sachen an und höre oft noch eine gemütliche Meditations-App, damit ich runterkomme und dann auch tatsächlich mit guten Gedanken in den Schlaf gehe.
Ein Tag war gut, wenn?
Eigentlich ist jeder Tag gut.
Liebe Julia Niharika-Sen, Sternenfunke-Sen, sage ich jetzt nochmal. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude an Ihrer Arbeit, viele schöne, interessante Sendungen, gelungene Moderationen und bleiben Sie gesund. Vielen Dank für diesen Sonntagsbrunch.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch. Dankeschön.
Eine interessante Frau, die wir oft im Fernsehen sehen und nun auch etwas näher kennenlernen durften. Interessante Menschen gibt's auch in unserem Podcast Monis Menschen, hier bei MDR Sachsen, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.